Erwartet das tägliche Bibelhörbuch. 24. August. Aus der Übersetzung Neues Leben lesen wir aus dem Buch Hiob die Kapitel 12 bis 15. Hiobs vierte Rede, seine Antwort an Zophar. Da erwiderte Hiob: Wahrhaftig, ihr vertretet die Menschheit und mit euch wird die Weisheit aussterben. Aber auch ich habe Verstand wie ihr und mein Wissen kann durchaus mit eurem mithalten. Wer wüsste nicht, was du eben gesagt hast? Trotzdem lachen meine eigenen Freunde mich aus. Sie verspotten einen frommen und gerechten Mann, dessen Gebete bisher von Gott erhört wurden. Die Menschen, denen es gut geht, meinen, sie könnten diejenigen, die in Not sind, verhöhnen und ihnen noch einen Stoß versetzen, wenn sie ohnehin schon wanken. Dagegen leben die Gewalttätigen in Frieden, und die Menschen, die Gott herausfordern und nur auf ihre eigene Kraft vertrauen, bleiben unbehelligt. Frag die Tiere, sie werden dich lehren. Frag die Vögel am Himmel, sie verraten es dir. Richte deine Gedanken auf die Erde, sie wird dich unterweisen. Auch die Fische im Meer werden es dir erzählen. Sie alle wissen, dass der Herr sie geschaffen hat. Denn das Leben eines jeden Geschöpfes und der Atem jedes Menschen liegt in seiner Hand. So wie mein Mund gute Speise erkennt, so prüft mein Ohr die Worte, die es hört. Weisheit gehört dem Alter und Erkenntnis denen, die schon viele Jahre leben. Doch bei Gott allein ist wahre Weisheit und Macht vorhanden. Rat und Einsicht sind nur bei ihm zu finden. Was er zerstört, kann nicht wieder in Ordnung gebracht werden. Wen er einschließt, den kann niemand herausholen. Wenn er den Regen zurückhält, wird es trocken. Wenn er das Wasser freilässt, überflutet es die Erde. Ja, Macht und Weisheit gehören ihm. Verführer wie Verführte stehen in seiner Hand. Er nimmt erfahrenen Ratgebern Amt und Ehre und macht angesehene Richter zu Narren. Gefangene von Königen befreit er und stattdessen legt er den Königen Fesseln an. Er enthebt Priester ihres Amtes, er entmachtet die Mächtigen. Bewährten Rednern entzieht er das Wort und raubt den Ältesten ihre Urteilskraft. Er lässt Fürsten in Ungnade fallen und entwindet den Starken ihre Waffen. Verborgenes enthüllt er aus dem Dunkel, er bringt die tiefsten Geheimnisse ans Licht. Er erhebt Völker und zerschmettert sie. Er macht Nationen groß und lässt sie wieder fallen. Er raubt Männern, die Länder regieren, den Verstand und lässt sie orientierungslos durch die Wüste irren. Sie tappen in der Finsternis ohne Licht und taumeln umher wie Betrunkene. Hiob möchte seine Sache mit Gott ausfechten. Ja, ich habe all das mit meinen eigenen Augen gesehen und mit meinen eigenen Ohren gehört. Ich weiß, was ihr sagen wollt. Ich weiß genauso viel wie ihr. Ich stehe euch in nichts nach. Wie gern spräche ich mit dem Allmächtigen selbst. Ich will meine Sache Gott selbst vortragen. Denn ihr lullt mich mit Lügen ein und als Ärzte seid ihr billige Quacksalber. Ihr solltet besser schweigen. Das könnte man euch noch als Weisheit anrechnen. Hört mir zu, wie ich mich verteidige und denkt über das nach, was ich vorbringe. Wollt ihr Gott mit Lügen verteidigen und mit falschen Aussagen für ihn eintreten? Wollt ihr Partei für ihn ergreifen oder seinen Rechtsbeistand spielen? Passt auf, dass er euch nicht einmal genau unter die Lupe nimmt. Das wäre nicht gut für euch. Oder glaubt ihr, ihr könntet ihn ebenso leicht täuschen wie einen Menschen? Nein, ihr werdet ernsthafte Schwierigkeiten mit ihm bekommen, wenn ihr mit falschen Aussagen für ihn eintretet. Erfüllt seine majestätische Hoheit euer Herz nicht mit Schrecken? Durchschauert euch nicht die Ehrfurcht vor Gott? Eure Lehrsätze sind so wertlos wie Asche. Eure Verteidigung ist so brüchig wie Lehm. Schweigt jetzt, denn ich will reden und dann die Folgen meiner Worte tragen. Wozu sollte ich versuchen, mich selbst zu schützen? Nein, ich will alle Zurückhaltung aufgeben, selbst wenn ich damit mein Leben riskiere. Gott mag mich töten, doch ich kann nicht mehr warten. Meine Wege will ich vor ihm verteidigen. Schon das wäre ein Gewinn, denn als Sünder dürfte ich ja nicht vor Gott hintreten. Hört gut zu, was ich nun sage. Macht eure Ohren weit auf für meine Worte. Ich habe meine Rechtfertigung gut vorbereitet. Meine Unschuld wird klar zutage treten. Wer könnte mir beweisen, dass ich im Unrecht bin? Wenn das möglich wäre, würde ich lieber gleich schweigen oder tot umfallen. Hiob fragt, inwiefern er gesündigt hat. O Gott, zwei Dinge erbitte ich von dir, damit ich dir gegenübertreten kann. Nimm deine Hand von mir und jage mir mit deiner Gegenwart nicht Angst und Schrecken ein. Dann stell mich vor Gericht, und ich will dir Rede und Antwort stehen. Oder lass mich reden und antworte du. Sag mir, wie viel Unrecht und wie viele Verfehlungen ich begangen habe. Lass mich meine Vergehen und Sünden erkennen. Warum wendest du dich von mir ab? Warum siehst du einen Feind in mir? Willst du ein Blatt erschrecken, das der Wind verweht? Willst du einen dürren Halm verfolgen? Du gibst mir bittere Medizin zu schlucken und lässt mich die Sünden meiner Jugend büßen. Du machst mich zu einem Gefangenen. Du überwachst mich auf Schritt und Tritt und lässt mir keinen Freiraum zum Gehen. Dabei bin ich einer, der wie faulendes Holz zerfällt, wie ein mottenzerfressener Mantel. Wie vergänglich ist doch der Mensch! Wie kurz ist sein Leben und wie viel Leid muss er tragen! Wie eine Blume blüht er für einen Augenblick auf, und im nächsten ist er verwelkt. Er verschwindet wie ein Schatten und hat keinen Bestand. Dennoch behältst du ihn auf Schritt und Tritt im Auge und mich stellst du vor dein Gericht. Kann denn aus einem schuldbeladenen Geschlecht ein schuldloser Mensch hervorgehen? Niemals. Du bestimmst die Lebensdauer eines Menschen. Du legst fest, wie viele Tage und Monate er hat und schenkst ihm nicht eine Minute mehr. Wende deinen Blick wenigstens kurz von ihm ab und gönne ihm etwas Ruhe, damit er wie ein Arbeiter zufrieden auf seinen Tag zurückblicken kann. Wenn ein Baum gefällt wird, dann besteht Hoffnung, dass er wieder ausschlägt und neue Zweige treibt. Seine Wurzeln mögen im Boden altern und der Stumpf absterben, trotzdem wird er schon allein vom Geruch des Wassers neues Grün treiben und ausschlagen wie ein junger Sämling. Doch wenn ein Mensch stirbt, ist seine Kraft verschwunden. Er tut seinen letzten Atemzug und wo ist er dann? Wie Wasser eines Sees verdampft und ein Fluss versickert und austrocknet, legt sich der Mensch zum Sterben hin und steht nicht wieder auf. Bis der Himmel vergeht, wird er nicht mehr erwachen und nicht aus seinem Schlaf aufgeweckt werden. Ich wünschte, du würdest mich bei den Toten verbergen und mich dort aufbewahren, bis dein Zorn verraucht ist. Du würdest mir eine Frist setzen und dich dann wieder an mich erinnern. Wenn ein Mensch stirbt, kann er dann ins Leben zurückkehren? Wenn es so wäre, würde ich jeden Tag, an dem ich hier kämpfe, sehnsüchtig auf meine Ablösung warten. Du würdest rufen und ich würde antworten und du hättest Sehnsucht nach mir, denn du hast mich geschaffen. Dann würdest du meine Schritte zählen, ohne dabei auf eine Sünde zu lauern. Mein Vergehen wäre in einem Sack versiegelt und du würdest meine Schuld zudecken. Doch wie Berge einstürzen und Felsen von der Klippe rollen, wie Wasser Steine aushöhlt und Flüsse den Boden fortschwemmen, so vernichtest du die Hoffnung des Menschen. Du überwältigst ihn, und er verschwindet für immer. Du entstellst sein Gesicht im Tod und schickst ihn fort. Er weiß nicht, ob seine Söhne einmal zu Ehren kommen oder in Bedeutungslosigkeit versinken. Er ist ganz eingesponnen in seinen eigenen Schmerz und seinen eigenen Kummer. Eliphas zweite Antwort an Hiob. Da hielt ihm Eliphas aus Teman entgegen: Du bist angeblich ein weiser Mann, aber was du sagst, ist nichts als leeres Geschwätz und heiße Luft. Deine wortreiche Verteidigung ist völlig nutzlos und hilft niemandem weiter. Im Gegenteil, du zerstörst damit die Gottesfurcht und verdirbst dir selbst die Fähigkeit, vor Gottes Angesicht zur Stille zu kommen. Deine Worte verraten, was für ein Mensch du wirklich bist. Sie sind nichts als listiges Blendwerk. Nicht ich, sondern dein eigener Mund verurteilt dich. Du widerlegst dich selbst. Bist du der erste Mensch, der je geboren wurde? Kamst du zur Welt, bevor die Hügel erschaffen wurden? Hast du Gottes Ratsversammlung belauscht und dabei die Weisheit an dich gerissen? Was weißt du, das wir nicht wüssten? Welche Erkenntnis hast du, die wir nicht hätten? Auf unserer Seite stehen alte, weißhaarige Männer, die älter sind als dein Vater. Ist dir der Trost, den Gott schenkt, nichts wert? Ist sein gütiges Wort dir zu wenig? Was reißt dich innerlich fort und was soll dieses nervöse Augenzucken? Was ist mit dir passiert, dass du dich gegen Gott auflehnst und solche rebellischen Reden schwingst? Wie könnte ein Mensch je schuldlos sein? Und wie könnte ein Sterblicher je gerecht sein? Gott vertraut ja nicht einmal den Engeln, und selbst der Himmel ist in seinen Augen nicht rein. Wie viel weniger ist es dann ein verdorbener, sündiger Mensch, für den es normal ist, Böses zu tun? Ich will dir etwas sagen, Hiob, hör mir gut zu. Ich will dir erzählen, was ich erlebt habe. Es stimmt auch mit den Erfahrungen weiser Männer überein, die dasselbe von ihren Vätern gelernt haben, von den Männern, denen das Land gegeben wurde, lange bevor Fremde hierher kamen. Der Gottlose muss sich ein Leben lang fürchten. Seine Jahre sind gezählt, aber das weiß er nicht. In seinen Ohren gellen Schreckensrufe, mitten im Frieden wird er überfallen und sein Besitz zerstört. Er kann nie sicher sein, ob er es schafft, dem drohenden Dunkel zu entgehen oder einen heimtückischen Anschlag zu entkommen. Auf der Suche nach Brot irrt er umher und fragt sich ständig, wo finde ich es? Er weiß, dass sein Untergang besiegelt ist. Angst und Schrecken überwältigen ihn wie einen Mann, gegen den sich ein starker König zum Kampf rüstet. Denn er hat Gott die Faust gezeigt und sich vor dem Allmächtigen aufgespielt. Geduckt hinter seinem starken Schild hat er sich ihm trotzig entgegengeworfen. So ein Mensch ist reich und fett. Doch er wird in verlassenen Trümmerstätten wohnen, die nur noch als Baumaterial zu gebrauchen sind. Zu Reichtum wird er es nicht bringen. Sein Wohlstand ist von kurzer Dauer und sein Besitz wird sich nicht über das Land ausbreiten. Er wird der Finsternis nicht entgehen. Die Flamme wird seine Saat vernichten und der Atem Gottes wird alles zerstören, was ihm gehört. Er soll sich nicht auf seinen trügerischen Besitz verlassen, denn damit betrügt er sich selbst und am Ende wird er der Betrogene sein. Noch ehe seine Zeit um ist, erfüllt sich sein Schicksal. Und alles, worauf er sich verlassen hat, wird verschwinden. Er wird wie ein Weinstock sein, der seine Beeren verliert, bevor sie reif sind. Wie ein Olivenbaum, der seine Blüten abwirft, sodass sich keine Früchte bilden. Denn die Gottlosen sind unfruchtbar. Ihre Häuser, die sie mit Bestechungsgeldern erworben haben, werden vom Feuer vernichtet werden. Weil sie mit Unheil schwanger gehen und Bosheit zur Welt bringen, werden sie am Ende als Betrogene dastehen. Aus der Übersetzung Das Buch lesen wir aus 1. Korinther, Kapitel 15, die Verse 29 bis 58. Kraft zum Leben. Nun zu der Frage, was werden dann die tun, die sich anstelle der Toten untertauchen lassen, wenn doch die Toten überhaupt nicht wieder zum Leben erweckt werden? Wozu lassen sie sich dann stellvertretend für sie taufen? Und noch weitere Fragen ergeben sich, zum Beispiel die: Warum verbringen wir fast jede Stunde unseres Lebens in Gefahr? Fast täglich sterbe ich, ja wirklich, das ist genauso wahr wie das, dass ihr der Grund für meinen Stolz seid, an dem ich aufgrund meiner Beziehung zum Messias Jesus, unserem Herrn, festhalte. Wie soll ich zum Beispiel die Situation bewerten, als ich damals in Ephesus mit wilden Tieren kämpfen musste? Wenn das nur ein rein menschliches Ereignis gewesen wäre, welchen Nutzen hätte ich dann davon? Ja, wenn die Toten nicht auferstehen, dann könnten wir nach dem Motto leben, lasst uns essen und trinken, denn morgen sterben wir ja sowieso. Täuscht euch nicht, die Aussage stimmt, gute Gewohnheiten werden durch schlechten Umgang verdorben. Werdet doch wieder richtig vernünftig und ladet vor allem keine Schuld auf euch. Denn ich muss zu eurer Beschämung sagen, manche haben gar kein Verständnis von Gott. Die neue Welt Gottes. Vielleicht stellt jetzt jemand die Frage, wie ist das denn, wenn die Toten wieder zum Leben erweckt werden? Wie wird der Körper aussehen, mit dem sie erscheinen? Wie dumm du doch bist! Was du säst, wird nur dann wieder zum Leben erwachen, wenn es vorher stirbt. Und bei dem, was du säst, ist es ja so. Du säst ja nicht die Gestalt der Pflanze, die dann entstehen wird, sondern ein einfaches nacktes Korn, zum Beispiel ein Weizenkorn oder irgendein anderes. Gott hat jedem seine ganz eigene Gestalt gegeben, so wie es ihm gefiel, und also auch jedem einzelnen Samenkorn seine jeweilige Gestalt. So ist es auch beim Fleisch. Nicht alle sind gleich beschaffen, sondern es unterscheidet sich. Es ist anders bei den Menschen, den Tieren, den Vögeln und den Fischen. Genauso gibt es Körper, die zur Himmelswelt gehören, und Körper hier auf der Erde. Auch der Glanz der Körper, die zur Himmelswirklichkeit gehören, ist anders als der von denen, die sich hier auf der Erde befinden. Der Lichtschein der Sonne ist anders und wiederum anders ist das Leuchten des Mondes und noch anders der Glanz der Sterne. Und auch die Sterne unterscheiden sich voneinander in Bezug auf ihre Leuchtkraft. Genauso ist es bei der Auferstehung der Toten auch. Es wird in einer vergänglichen Gestalt gesät, aber in einer unvergänglichen Wirklichkeit werden die Menschen dann wieder zum Leben erweckt. Ja, ohne bleibende Ehre wird der Mensch in die Erde gelegt, aber er wird auferstehen in großer Herrlichkeit. So kann man sagen, in Schwachheit wird gesät und in Kraft ereignet sich dann die Wiederauferweckung. Ein ganz natürlicher Körper wird in die Erde eingesät und ein von Gottes Geist gestalteter Körper wird wieder zum Leben erweckt. Wenn es einen natürlichen Körper gibt, dann gibt es auch einen geistlichen Körper. Genauso steht es ja in Gottes Buch geschrieben. Der erste Mensch, Adam, wurde zu einer lebendigen Person. Doch er, der letzte Adam, wurde zu einem Geist, der Leben hervorbringt. Aber hier ist zu beachten, die geistliche Wirklichkeit ist nicht zuerst, sondern die natürliche Wirklichkeit und dann die vom Geist bestimmte Wirklichkeit. So ist der erste Mensch ganz der Erde verhaftet. Aber er, der zweite Mensch, stammt aus dem Himmel. So wie der von der Erde genommene ist, so sind dann auch seine Nachkommen, die ebenfalls von der Erde genommen sind. Und genauso ist es bei ihm, der vom Himmel kommt. So wie er, sind auch die, die zu ihm gehören, vom Himmel bestimmt. Diese Wahrheit betrifft uns alle. Genauso wie wir in unserem Aussehen Adam gleich sind, dem von der Erde genommenen ersten Menschen, so werden wir auch das Ebenbild dessen sein, der vom Himmel kommt, nämlich Jesus. Die große Wandlung. Was will ich damit sagen, Schwestern und Brüder? Dieses: Menschen aus Fleisch und Blut können so, wie sie sind, nicht zu Erben der neuen Wirklichkeit Gottes werden. Ja, das, was vergänglich ist, wird nicht in die unvergängliche Himmelswelt gelangen können. Passt gut auf, ich sage euch ein ganz besonderes Geheimnis. Wir werden nicht alle sterben, aber wir werden alle umgestaltet werden. In einem einzigen Augenblick, beim letzten Posaunenstoß, wird es geschehen. Die Posaune wird ertönen und die Toten werden auferweckt. Unvergänglich werden sie sein und auch wir werden ganz und gar verwandelt werden. Ja, es muss so kommen. Dieses Vergängliche muss die Unvergänglichkeit anziehen und dieser sterbliche Körper die Unsterblichkeit. Der Sieg des Lebens. Wenn diese vergängliche Wirklichkeit mit der Unvergänglichkeit umhüllt wird und das, was dem Tod verfallen ist, mit der Unsterblichkeit, dann wird sich das erfüllen, was in Gottes Buch geschrieben ist. Der Tod ist vom Sieg verschlungen. Wo ist nun Tod, dein Sieg? Ja, Tod, wo ist denn dein Stachel? Der Stachel des Todes ist die Schuld, und die Kraft der Schuld liegt im Gesetz. Doch Gott sei Dank gebracht, er schenkt uns den Sieg durch unseren Herrn, den Messias Jesus. Also, meine lieben Schwestern und Brüder, werdet fest, lasst euch nicht in eine falsche Richtung bewegen und setzt euch immer mit eurer ganzen Kraft für die Sache von Jesus, dem Herrn, ein. Denn ihr wisst ja, dass eure Mühe nicht vergeblich ist, weil Jesus, der Herr, dabei ist. Wir lesen aus der Übersetzung das Buch, Psalm 39, die Vergänglichkeit des Menschen. Für den Musiker, für Jedutun, ein Gotteslied von David. Das habe ich mir vorgenommen. Ich will mein Leben umsichtig führen, damit ich nicht mit meinen Worten schuldig werde. Ich will meinen Mund im Zaum halten, solange der Gottesfeind noch in meiner Nähe ist. Ich verstummte und schwieg. Ich schwieg, doch ohne Glück, dennoch wurde mein Schmerz immer stärker. Heiß wurde mir das Herz in meinem Inneren. Bei meinem Grübeln loderte ein Feuer auf und ich ließ meinen Worten freien Lauf. Zeige mir doch, Herr, mein Lebensende und wie viele Tage mir noch bleiben, damit ich erkenne, wie vergänglich ich bin. Ja, wirklich, nur wenige Jahre hast du mir zugedacht und wie ein Nichts ist meine Lebenszeit vor dir. Nur ein Windhauch ist jeder Mensch, ganz gleich, wie fest er steht. Selah. Wie ein Schattenbild ist das Leben des Menschen. Um Nichtiges macht er viel Lärm. Er häuft Besitz auf und weiß nicht, wer ihn an sich nehmen wird. Und jetzt? Worauf kann ich noch hoffen, Herr? Meine Hoffnung richtet sich auf dich. Von all meinen Fehltritten befreie mich. Lass mich nicht zum Spott derer werden, die Gott vergessen. Ich bin verstummt. Ich öffne meinen Mund nicht mehr, denn du hast eingegriffen. Nimm doch die Plage von mir weg, mit der du mich geschlagen hast, sonst vergehe ich durch das, was du mir zumutest. Wenn du einen Menschen zurechtweist wegen seiner Schuld, dann lässt du seine Schönheit sich auflösen wie eine Motte. Der Mensch ist ja nichts als Vergänglichkeit. Sela. Höre doch mein Gebet, Herr, ja, nimm doch mein Schreien wahr. Bleib nicht stumm, wenn du meine Tränen siehst. Denn ein bloßer Gast bin ich bei dir, ein geduldeter Mitbewohner, wie schon meine Vorfahren. Lass doch ab von mir, so dass ich noch einmal fröhlich werde, bevor ich fortgehen muss und nicht mehr da bin. Aus der Übersetzung Neues Leben lesen wir aus Sprüche 21 die Verse 30 und 31. Weisheit, Einsicht und menschlicher Rat vermögen nichts gegen den Herrn. Die Pferde sind bereit zur Schlacht, doch der Sieg gehört dem Herrn.